Hanna begrüßt heute Patrick Bühr und Steffen Zeller. Patrick ist Head of Research and Development und Steffen der CMO von Rügenwalder Mühle. Rügenwalder Mühle, ansässig im niedersächsischen Bad Zwischenahn, besitzt eine der wertvollsten Marken Deutschlands und gilt als einer der innovativsten Lebensmittelproduzenten. Ursprünglich auf Wurstwaren spezialisiert, macht das Unternehmen inzwischen mehr Umsatz mit veganem und vegetarischem Fleischersatz als mit Produkten, die Fleisch enthalten. Patrick Bühr, geboren 1978, ist dort seit April 2021 verantwortlich für die Innovationstätigkeiten im Bereich der Neuprodukte und des bestehenden Sortiments. Er ist gelernter Koch und graduierte an der Fachhochschule Münster zum Diplom-Ernährungswissenschaftler. Steffen Zeller ist bei der Rügenwalder Mühle seit Oktober 2021 verantwortlich für die strategische Ausrichtung der Marke und deren Weiterentwicklung. Er ist Diplom-Betriebswirt und hat einen MBA in International Management. Er studierte unter anderem in Regensburg, Oxford und La Rochelle.
Steffen, Patrick, ich freue mich, bei euch zu sein in Hamburg bei der Rügenwalder Mühle. Ich würde mit unseren klassischen Einstiegsfragen starten. Habt ihr eine Lieblingsmarke?
Also ich bin kein Fashionista, aber eine meiner Lieblingsmarken ist tatsächlich Red Wings. Red Wings Schuhe begleiten mich schon mein halbes Leben, sind tatsächlich immer für mich da, fühlen sich immer gut an, egal was der Anlass ist. Das ist eine totale Trust-Brand für mich. Im Food-Bereich, da wir ja aus dem Food kommen, Gustavo Gusto, die in einem total saturierten Markt mit einem neuen Produktverständnis diesen Markt tatsächlich nochmal aufwirbeln und neu beleben. Finde ich total spannend.
Ich muss schon so ein bisschen lachen, weil in der Tat, ich mache ja auch Klamotten, ich weiß nicht, Patriot oder sowas, ich habe auch drei Paar Red Wings Schuhe. Aber ich würde es dann so ähnlich beantworten wie du, weil ich mag auch Klamotten und da würde ich jetzt mal so eine ganz kleine Marke in Berlin gerne nennen, und zwar Adidas. Die Wiebke hat da in der Torstraße einen kleinen Laden und verkauft da ganz tolle, von sich designte Klamotten zu einem guten Preis, würde ich mal sagen, maximalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn es um Food geht, Gustavo Gusto finde ich natürlich auch mega, aber ich würde dann auch nochmal, wir sehen hier in Hamburg und so Challenger-Marken finde ich auch super, da natürlich dann gerne nochmal Fritz Kohler erwähnen. Ich bin Heavy-User von der Mischmasch und die neue Rezeptur ist in der Tat noch besser als die alte.
Schön, bei euren Food-Marken kann ich mich ranhängen. Von den Schuhen habe ich noch nie was gehört. Tragt ihr sie beide jetzt auch gerade? Doch, die kenne ich. Du hast sie auch gerade an.
Nee. Habe auch viele Sneakers.
Okay, dann zweite Frage. Welcher Claim beschreibt euch jeweils am besten?
Kann ich ja mal loslegen, aber ich würde gar nicht so auf einen Claim gehen, sondern was wir gerade im Team, wir haben einmal mit den Agenturen im Jahr immer mit einem Coach zusammen, wo wir einen Tag zusammenkommen und so ein bisschen sprechen, na, wie ist gelaufen und wie können wir als Team aus Agenturen und Kunde, Marke noch besser werden. Und da hat ein Kreativer gesagt, die beste Arbeit, die beste Kampagne und der größte Erfolg liegt noch vor uns. Und das ist eigentlich auch so, wie wir arbeiten, immer besser werden und immer vorne dran sein, immer mutig sein. Und deswegen würde ich das gerne nennen.
Was mich ganz gut beschreibt, ist der Ausspruch, wir schaffen das. Ich bin grenzenloser Optimist, deshalb bin ich da, wo ich bin. Deshalb arbeite ich in der Kategorie, in der ich bin, weil ich glaube, hier ist einfach so viel noch zu schaffen und noch zu erreichen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch totaler Teammensch. Ich glaube, dass wir ist immer so viel mehr als nur die Summe der einzelnen Ichs. Und aus dem Grund, dass wir und ich bin ein totaler Freund von Veränderungen.
Gibt es ein Markenerlebnis, wo ihr sagen würdet, da ist alles schiefgelaufen?
Ja, also es gibt eins, wo ich glaube, da läuft gerade irgendwie alles schief. Wenn wir uns Innovation anschauen, aus dem Blickwinkel der Klimaveränderung, dann ist das Thema Elektromobilität eins, was maßgeblich ist und groß. Und Tesla war tatsächlich einer der starken Antreiber der Veränderung in der Elektromobilität und stand eben für Innovation und Fortschritt. Und gerade wandelt sich Tesla aufgrund einer sehr starken Vermischung von Marke und Politik zu etwas, was nicht gerade sehr fortschrittlich und innovativ und nach vorne arbeitend ist. Und deshalb ist das für mich eigentlich keine Marke mehr, mit der ich mich so stark identifiziere.
Ich würde da nur ganz kurz ergänzen, das Serviceerlebnis mit Tesla ist auch alles andere als gut.
Mhm. Habt ihr ein Guilty Pleasure?
Ja, leider. Das wurde auch schon zum großen Amüsement meiner Kollegen. Aber ich muss mich als Mon Cherie-Fan outen.
Oh,
Bei mir ist es Marzipan, gefüllte Lebkuchenherzen und dann habe ich auch sowas wie Katjes Joghurtgams und das hat sich auch in meinem Team schon so rumgesprochen. Das heißt, wenn wir herausfordernde Themen haben, dann kommt das Team dann auch öfters mal mit Katjes Hitchis oder Lebkuchenherzen oder Marzipan in die Meetings.
Das kann ich mehr verstehen als die Mancherie.
Ja, bin ich voll bei dir.
Aber es scheint immer noch ein Ding zu sein, ne? Ja. Also die Marke hält sich. Unglaublich. Spannendster Food-Trend. Habt ihr einen?
Das Thema Precision Fermentation aktuell ist für mich als Technologe etwas, was unglaublich spannend ist. Und es zeigt in der Realität, wie weit die Forschung und die Wissenschaft schon voraus ist. Es zeigt mir aber ganz genauso, wie weit wir hier den Verbraucher eigentlich schon abgehängt haben. Denn das zu erklären, ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, wir können erklären, was das Gute daran wäre, aber wirklich nachhaltig verständlich zu machen, was das denn eigentlich ist.
Kannst du es in einem Satz zusammenfassen?
Naja, ein Satz ist die Frage. Ich bin bekannt für lange Sätze. Bei der Precision Fermentation nutzen wir die Möglichkeit, genetisch veränderte pflanzliche Organismen dazu zu animieren, etwas zu exprimieren, also etwas zu produzieren, was eigentlich tierisch ist. Mhm. Und somit kann man aus einem Sojaprotein ein pflanzliches, tierisches Casein ihn produzieren und beispielsweise Milch herstellen, ohne dass es tatsächlich mal durch eine Kuh gegangen ist.
Spannend.
Da ist vieles möglich, aber man muss so diesen Frankenstein-Faktor einfach erklären.
Mhm. Und gut erklären, das ist dann Aufgabe des Marketings, ne?
Genau.
Gibt es eine Persönlichkeit, wo ihr sagen würdet, die hat euch inspiriert, die inspiriert euch?
Ich glaube, das kann man so auf eine persönliche Ebene oder ein bisschen größer ziehen, wenn man sich Sport anschaut. Ich bin ein riesengroßer Dirk Nowitzki-Fan. Ich finde, was der erreicht hat und wie er sich gleichzeitig als Superstar in eine Mannschaft integriert hat und eine Mannschaft vorangebracht hat, am Ende seiner Karriere auch auf Geld verzichtet hat, um die Mannschaft in den Vordergrund zu bringen, finde ich ganz, ganz großartig. Persönlich muss ich sagen, es gab eine Person bei mir, ich habe ja im Vertrieb angefangen, die es mir ermöglicht hat und so gepusht hat, dass ich ins Marketing konnte, aus dem Vertrieb heraus. Uschi Wagner ist jetzt bei JDI Dachchefin, deswegen, die war natürlich super inspirierend, war da auch meine erste Chefin im Marketing. Ja, also Shoutout an Uschi. Darf ich das? Ja, ne?
Das darfst du, ja.
Ja, also ich habe eigentlich keine eine Person, die mich maßgeblich inspiriert oder verändert hat, aber ich versuche schon aus den Begegnungen, die man hat, professionell als auch privat, einfach wirklich das Beste für mich mitzunehmen, ja, und mir Inspiration zu holen, wie man auf die Welt schauen kann, ne? Ich glaube, einen sehr verändernden Moment hat mein Sohn. Sie ist geboren mit Down-Syndrom. Wir blicken seit 10 Jahren ganz einfach nochmal anders auf die Welt und ganz einfach anders darauf, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Und das war schon die größte, ehrlich gesagt, die größte Veränderung meines Lebens, aber zum Positiven.
Schön. Und Thema Inspiration, was habt ihr vom jeweils anderen gelernt?
Also ich habe von Patrick auf jeden Fall Ruhe und Gelassenheit gelernt. Patrick strahlt immer so eine wahnsinnige Ruhe aus, egal wie hoch da vielleicht gerade Themen kochen. Und da versuche ich mir immer wieder ein Scheibchen abzuschneiden als sehr ungeduldiger Marketier.
Gleichsam, wie Steffen sich selber auch ganz gut beschreibt, ist, ich bin zu 95% das geht wenn und nur zu 5% das geht nicht weil. Und ja, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne auch nochmal als Einfluss übernehme.
Vegan oder Fleisch?
Flexitarier.
Ja, Flexitarier. Von Berufswegen kann ich nicht das eine oder andere sein.
Konzern oder Mittelstand?
Lange Zeit Konzern, jetzt Mittelstand und total überzeugter Mittelständler.
Dito.
Ich würde gerne mit euch über eure Produkt- und Markenstrategie sprechen. Kurzer Rückblick zum Unternehmen Rügenwalder. Vor allem für die Hörer aus der Schweiz, die vielleicht euch nicht kennen.
Noch nicht, genau.
Ihr habt ja in Deutschland eine Wahnsinns-Markenbekanntheit. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Rügenwalder wurde 1834 in Pommern als Hersteller von Produkten wie Wurst, Mett und Frikadellen gegründet. Mittlerweile ist der Firmensitz in Bad Zwischenahn. 2014 hat das Unternehmen eben maßgeblichen Pivot hingelegt. Rügenwalder ist als eines der ersten Unternehmen der Fleischindustrie in den Markt der pflanzlichen Ersatzprodukte eingestiegen und war damit, man kann es wirklich sagen, Pionier in Deutschland und wahrscheinlich auch darüber hinaus. 2021 kam dann die Nachricht, die auch durch viele Medien hinweg zitiert wurde, genannt wurde. Da habt ihr mehr Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten als mit den Fleischprodukten erzielt. Das Besondere ist ja schon, dass ihr euch früh entschieden habt, alle Produktsparten unter derselben Marke laufen zu lassen, entgegen wahrscheinlich der ein oder anderen Empfehlung von Markenstrategen. Also es gab keine getrennten Produktwelten, sondern immer diese vereinende Produktwelt. Und auch in der Kommunikation zielt ihr ja darauf ab, die Lager der Fleischfans, Vegetarier und Veganer an einen Tisch zu bringen. Vor allem läuft das seit 2022 unter der übergreifenden Kommunikationsplattform Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Die stammt ja vor allem auch aus deiner Feder, Steffen. Die Dualstrategie im Produktbereich liegt ja vor allem in deiner Verantwortung, Patrick. Und umso spannender ist es jetzt ja nochmal, vor allem euch beide an den Tisch zu bringen und diese beiden Perspektiven zu betrachten. Diese versöhnende Produktwelt, aber auch Kommunikation. Ist das der Faktor für den Erfolg von Rügenwalder und was sind eure Überlegungen dahinter?
Aus der Marke heraus, wir stehen einfach für Geschmack und den besten Geschmack. Der kommt eben aus unserer Fleischsparte. Ne? Also wenn man dann Pommerschär und Teewurst seit 190 Jahren, Teewurst seit 120 Jahren macht, das ist das, was wir können. Und das haben wir übertragen auf die Veggie-Welt. So, das heißt, alles fängt mit einem richtig guten Produkt an. Und was wir natürlich gesehen haben, ich bin jetzt 3 Jahre, 3 Monate da, wir haben dann nochmal viel Marktforschung gemacht, dass wirklich die Stärke im Kopf der Konsumenten und im Herz und im Bauch der Konsumenten ist. Der Geschmack und aber auch, dass man eben am Tisch zusammenkommt und für alle Geschmäcker was auf den Tisch stellen kann. Man hat vorher mit Focus Veggie aktiviert, die Marke darauf dann sehr stark positioniert. Wir haben sehr viel erklärt und Erklärvideos gemacht. Wir haben einfach die Marke so repositioniert, dass wir eigentlich das, was die Marke ausmacht, wie in so einem Diamanten mal richtig schön rauspolieren. Und haben gesagt, wir stehen für beides und das ist auch okay. Und wir bringen eben alle an einem Tisch zusammen, total unaufgeregt, total undogmatisch, eben wie am besten schmeckt, wenn es allen schmeckt, dann auch ausdrückt und sagt und sind damit sehr erfolgreich. Wir haben Effie gewonnen, auch zum Thema Markenimage. Und wir sehen es auch in den Zahlen, dass das sehr, sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Ich würde noch mal gerne darauf eingehen, was du gesagt hast. Ja, da gibt es natürlich viele Markenstrategen. Ich weiß noch, was vor 2 Jahren, das war so ein Online-Panel oder Podiumsdiskussion, wo so ein Markenstratege, ich glaube aus Österreich, da vorhergesagt hat, dass wir wahrscheinlich wie Nokia enden werden. Da würde ich jetzt mal viel drauf verwetten, dass genau das nicht eintreten wird, sondern das ist unsere Stärke, ne? Wenn man rausschaut, die anderen Marken, die da draußen sind, sind sehr viele, die zu Fleischunternehmen gehören, aber sich dann als Corporate Startups positionieren und da gar nicht drüber sprechen, wer eigentlich das Mutterschiff ist.
Aus der Produktsicht ist es eigentlich ein relativ einfacher Switch gewesen. Wir sind ja seit nunmehr 10 Jahren oder wir sind jetzt im 11. Jahr 2025 unterwegs mit anfangs vegetarischen Alternativen und sind in der Entwicklung eigentlich gestartet, so rund um 2010. Der Switch war wirklich nur in dem, was wir mit den Händen machen, weil so im Herzen und im Kopf ist die totale Hingabe und die totale Liebe zum Detail und zur Produktqualität wirklich etwas, was gefühlt, ich meine, keiner von uns war 1834 bei der Gründung dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass die Liebe zum Produkt und dieses Streben nach Produktqualität eben da auch schon ganz genauso war, wie es heute halt auch ist. Und das merke ich. Ich bin jetzt seit gut 4 Jahren mit an Bord und begleite die Rügenwalder Mühle schon viel länger. Aber das ist das, was ich als absolut einzigartig in Deutschland erlebe, dass man so ein dedicated Team hat, was an der Produktqualität wirklich bis zum letzten Versuch, kurz vor dem Launch nochmal die Produktqualität nochmal zu verbessern, durchzieht. Und das ist etwas, wo das total verbindende Element ist, sowohl im Fleischbereich als auch im Veggie-Bereich. Und viele der Kollegen kommen aus dem Fleischbereich. Wir haben einen Kollegen in der Entwicklung, der ist bereits seit über 35 Jahren mit dem Unternehmen. Der hat eigentlich alles mit aufgebaut, woran wir heute partizipieren. Und das ist, glaube ich, das, was uns so ein Stück weit ausmacht und absetzt.
Schließen sich viele, viele Fragen an das, was ihr jetzt erzählt habt, total interessant. Gerade nochmal an das, was du zuletzt gesagt hast, an die Mitarbeitenden. Vieles, was man ja auch kommuniziert, zum einen und strategisch, wie man sich verändert in so einem Transformationsprozess, betrifft ja auch die Mitarbeitenden. Die muss man ja schon in gewisser Art und Weise mitdenken. Hattet ihr dort zu kämpfen in diesem Prozess, dass die Mitarbeitenden, die auch bis heute vielleicht noch eher in dem Thema Fleisch klassisch angesiedelt sind, da so eine gewisse Reaktanz zeigen?
Total. Ein Großteil unserer Mitarbeiter, die im produzierenden Bereich sind, sind gelernte Fleischer oder Metzger und sind natürlich stolz auch auf ihr Handwerk. Man muss sich dann vorstellen, dass man nach 190 Jahren oder sind ja eigentlich 180 Jahre und irgendwann anfängt zu sagen, jetzt produzieren wir das Gleiche, nur wir tauschen den Rohstoff aus. Und ehrlich gesagt, die Kunst ist heute in der Komposition der Rohwaren und das Schreiben des Herstellprozesses und eure Handwerkskunst, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo schon sehr viel Widerstand anfangs auch da war und sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Und da muss man auch sagen, ganz großes Chapeau vor auch Christian Rauwus, der damals in der sechsten Generation sich hingestellt hat und sagt, ich trage das, weil das war ja jetzt von Anfang an nicht auch ein finanzieller Soforterfolg, sondern das muss man ja erstmal anschieben und durchhalten gegen alle Widerstände und da niemals aufzugeben und immer weiter daran zu arbeiten, dass das seinen Weg in die Regale und in die Gesellschaft findet, das ist schon etwas. Aber ich glaube, mittlerweile findet man kaum noch jemanden im Unternehmen, der sagt, das ist irgendwie doof, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, heute sind alle 100% an Bord und stehen dahinter.
Ja, 2014, vielleicht nochmal, haben wir wie viel Umsatz gemacht? 0,03%, glaube ich. Vetschian Gesamtumsatz, heute bewegen wir uns ganz schnell in Richtung 2/3 unseres Gesamtumsatzes, machen wir mit unseren Veggie-Produkten. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere, was ich noch ergänzen wollte, ist dieser Mut, und sich selbst neu zu erfinden, das zieht sich durch die 190 Jahre durch. Wir haben mit einer Fleischerei angefangen, dann vor ca. 120 Jahren die Teewurst erfunden und auch das Markenlogo, die Mühle, geboren. Wir sind Mitte der 90er dann aus den Fleischereien, Metzgereien raus in den Lebensmitteleinzelhandel, haben da eine starke Marke aufgebaut, haben dann irgendwann Anfang der 2000er dann die restlichen oder die letzte Metzgerei, Fleischerei geschlossen und dann 2014 ins Veggie-Business und arbeiten natürlich mit Hochdruck dran, uns da weiter im Positiven zu transformieren und immer allen anderen mindestens einen Schritt voraus zu sein.
Nochmal einen Blick auf diese versöhnende Kommunikation auch und auch diese Markenplattform. Macht es es auch einfacher, wenn man diese Dualstrategie fährt und wirklich auf das Versöhnende setzt, diese Flexitarier abzuholen, mehr als wenn man wirklich so dogmatisch in Anführungszeichen in der grünen Öko-Nische agiert?
Ich zitiere da immer so gerne, es gibt so einen tollen TED-Talk, der heißt Weekday Vegetarian von Graham Hill und der erzählt da in 20 Minuten, dass er wirklich versucht hat, vegetarisch und vegan sich ausschließlich zu ernähren und er schafft es einfach nicht. Und für sich hat er dann so definiert, dass er nur noch am Wochenende weniger Fleisch in höherer Qualität isst, aber werktags eigentlich vegetarisch sich ernährt. Und dann macht er die Hochrechnung und sagt, wenn das alle auf der Welt machen würden, wären wir bei ca. 70% vegetarischer, veganer Ernährung. So, und das ist eigentlich so, wie wir das bei der Rügenwalder Mühle sehen, weil da kommt nämlich dann in diesem, ich nenne es mal Graubereich im Positiven, da kommt dann eben die Traktion. Und da sind wir als Marke stark und flexibel. Allein von der Anzahl Menschen ist das einfach der größte Anteil und damit der größte Hebel, wenn man über Klima, Tierwohl spricht, da wirklich den Hebel dann auch anzusetzen.
Ohne aber über Klima und Tierwohl so direkt zu sprechen, ne?
Genau, das ist gelernt, die Kategorie strahlt das ja aus und das ist sehr positiv gemeint, ist ein Hygienefaktor. Wenn man diese Kategorie kauft, dann weiß man, dass man was Positives für Klima macht, was Positives auch fürs Tierwohl. Aber die richtig guten Kampagnen sind eben nicht diese auf funktionalen Benefits, sondern die auf emotionalen Benefits. So, und so haben wir eben versucht, dann wirklich auch emotionale Kampagnen zu machen. Und ein Beispiel, was ich da mal gerne nenne, und das kennst du wahrscheinlich viel besser als ich, das Walmart-Beispiel, die ja früher immer einfach nur zwei Einkaufswagen gezeigt haben und gesagt haben, pass mal auf, selbe Artikel, wir sind um so und so viel Prozent günstiger, haben dann eine Kampagne gemacht, wo sie eine Familie im Auto zeigen, die auf dem Weg im Urlaub ist und eben der RTB ist, du kannst, ne, super emotional, alle freuen sich und der Reason to Believe ist einfach, du kannst dir, wenn du bei Walmart einkaufst, jetzt endlich wieder mal einen Urlaub gönnen. So versuchen wir da auch zu aktivieren und das erfolgreich. Das andere, was ich noch gerne ergänzen wollte, am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt, ist ja nicht nur Fleisch und Veggie, beides ist okay, sondern man kann ja so eine tolle Plattform auch mit Fokus auf Veggie dann aktivieren. Ein bestes Beispiel, also angefangen, eins der ersten Produkte, was wir dann gelauncht haben, war veganes Matt. Ne? Am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt. Jetzt gibt es eins der fleischigsten Produkte überhaupt, auch endlich als veganes Produkt.
Und was ich schon auch bei euch positiv sehe, ist, dass wenn man nur mal nochmal rein auf die Kommunikation schaut, dass ja früher doch diese klassischen TV-Spots waren und jetzt seid ihr ja super divers in den Anspruchsgruppen und Zielgruppen, die ihr eben ansprecht. Also gerade das Taylor Swift-Beispiel, wir verlinken es vielleicht nochmal unten in den Shownotes, Sponsorings im Fußball, Präsenz auf Festivals, das ist ja schon relativ divers und total, eine andere Ausrichtung.
Also Repositionierung hat für uns auch nicht nur geheißen, wie positionieren wir die Marke noch besser, weil die war vorher, das ist ja eine der sympathischsten und bekanntesten Marken in Deutschland überhaupt. Hoffentlich bald dann auch in der Schweiz und in Österreich auch. Sondern es ist natürlich auch beim Thema Media. Als ich anfangen durfte, haben wir erstmal ne Marketing umstrukturiert und auch hier eine Mediaabteilung gegründet. Das heißt, wir haben auch jetzt ein Team, das sich mit Fokus um Media und Digital kümmert. Und damals war der Share of Media von linearem TV war fast 90% und das haben wir sehr, sehr schnell verändert, weil wir natürlich unsere Konsumentinnen und die Zielgruppe da erreichen wollen, wo sie auch sind. Und je jünger man geht, natürlich, desto weniger lineares TV wird geguckt. Und so haben wir den Media-Mix dann auch verändert. Das ist das eine oder das andere. Du hast ja dieses Beispiel genannt von der Künstlerin, deren Namen ich nicht nennen werde und darf. Da versuchen wir natürlich, diese Media-Effizienzkurve dann nach oben zu verschieben. Das heißt, mit dem einen Euro, den wir haben, dann wirklich auch noch mehr Impact zu generieren. Und das war schon extrem stark. Wir haben da eine Reichweite erzielt über die ganzen Clippings von, glaube ich, fast einer halben Milliarde Kontakte und ein Media-Äquivalenzwert von knapp 50 Millionen Euro und damit sind wir extrem happy. Und auch das war wieder eine super emotionale Kommunikation, die voll auf Marke, voll auf Produkt war, weil wir haben eine Wurstpromoterin gesucht. Von dem her, die Wurst war im Mittelpunkt.
Jetzt würde ich gerne nochmal den Blick auf das Produktsortiment werfen und gerade euer Beispiel nochmal betrachten. Würdet ihr sagen, das ist eine Blaupause auch für andere Branchen und Unternehmen? Also wenn wir auf Automobil schauen, da haben wir ja auch eine ähnliche versöhnende Produktwelt mit E-Mobilität und den Benzinern. Man hat es vielleicht beim Bier genauso mit alkoholfreien Angeboten und dem klassischen Bier, aber wenn man jetzt auf Branchen schaut wie Süßigkeiten, Snacks, hochprozentiger Alkohol, würdet ihr sagen, auch da ist das so ein Vorbild, unter dem andere Unternehmen erfolgreich agieren können?
Aus meiner Sicht kann man darauf antworten, ja. Es braucht tatsächlich immer das verbindende Element. Ausschluss funktioniert eigentlich nie. Nochmal zur Wirksamkeit unseres Ansatzes und den darunterliegenden oder den dahinterliegenden Motivationen. Das Thema Klimawandel ist ja eins, was uns in einer Verbrauchergesellschaft auf ganz vielen Dimensionen bewegt. Und warum am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt, eigentlich vordergründig sehr stark beim Konsumenten ist, aber im Hintergrund eben auch sehr starken positiven Einfluss hat, ohne dass wir das dogmatisch nach vorne tragen, ist Skalierung. Denn wir könnten ja jetzt auch, wie viele andere, eben sehr stark gegen das eine und für das andere sprechen, weil die Zahlen für das andere, aka das Veggie-Produkt, ja so viel besser sind. Aber ich wäre eben sehr stark auf der rationalen Ebene unterwegs und wir bewegen uns in einer super emotionalen Kategorie. Und ich würde mit einem sehr spitzen Portfolio und auch Kommunikation sicherlich auch eine bestimmte Zielgruppe erreichen. Aber der Skalierungseffekt, der am Ende übrig bleibt, wäre halt super klein. Und deshalb glauben wir, das ist ein Weg. Auch unser Weg ist ein Weg. Ob der als Blaupause für ein anderes Unternehmen funktionieren kann, stelle ich mir extrem schwierig vor, weil wir ja nicht bei Null gestartet sind, sondern wir sind ja im Lauf mit einer existierenden, positionierten und entwickelten Marke gestartet oder neu gestartet und haben das weiterentwickelt. Aber ich habe vorhin ja das Beispiel Elektromobilität genannt. Auch da gibt es die Produkte, nämlich Elektroautos, ja schon ganz lange. Nur sie waren halt nie begehrenswert. Mhm. Und mein Beispiel ist dabei immer den BMW i3. Ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt. Aber ich glaube, es gibt ihn nicht mehr. Aber das war nie ein Auto, das irgendjemand haben wollte, weil das Auto so toll war. Sondern das hat man gekauft, weil man Vorreiter sein wollte und gesagt hat, ich habe den Drang, mich klimaneutraler fortzubewegen. Und deshalb akzeptiere ich ganz viel eigentlich nicht Ausgereiftes. Und erst seitdem das Thema Elektromobilität auf den klassischen KPIs, was Mobilität bewegt, auch gut performt, seitdem ist da Bewegung drin, ne? Und zwar auf großer Skalierung.
Ich glaube, man kann so eine Blaupause, ja, wenn man jetzt mal ganz pragmatisch und ganz weit rauszieht, schon ein bisschen anwenden. Es gibt natürlich dann auch große Unterschiede, ne? Bei uns kaufst du halt so eine Packung Wurst, ist schnell gegessen und dann haust du vielleicht einmal eine Pommeschein Fleisch, dann gehst du wieder zur Veggie. Wenn du ein Auto kaufst, dann kaufst du ein Auto für die nächsten paar Jahre. Das ist dann eine Grundsatzentscheidung, also diese nicht dogmatische beides ist okay. Ich glaube, das ist dann ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, du musst halt die richtige Alternative bieten und eine sehr, sehr gute Alternative. Am besten natürlich eine viel bessere Alternative.
Bei der Mobilität würde ich es auch genauso sagen, ist natürlich nochmal eine größere Herausforderung, ganz andere Produktkategorie, aber gerade Thema Zucker wird ja ebenfalls medial diskutiert, Fett, Salz, da seid ihr ja auch mit dem Thema drin und Alkohol, ich glaube, das sind schon so wiederkehrende Muster, wo viele Branchen, viele Unternehmen sich einfach noch gar keine Gedanken drüber machen, sondern das irgendwie so sehr ja fokussiert vielleicht beim Bier diskutiert wird, aber nicht darüber hinaus und ja eigentlich noch ganz, ganz viel Potenzial drin steckt, gerade wenn man beides so mitdenkt, weil man ja schon wahrnimmt, dass die Menschen viel mehrere Verhaltensweisen überdenken. Ja.
Total. Was wir natürlich merken ist, kriegen aus dem heraus, was wir gemacht haben, auch schon sehr, sehr viele Anfragen darüber mal zu erzählen, wie wir denn Transformationen angegangen sind. Ja. Also das treibt natürlich viele andere Unternehmen dann auch stark um. Bei uns ist es halt in der DNA und um solche Dinge voranzutreiben, musst du einfach mutig sein und Entscheidungen treffen. Und mutig sein und Entscheidungen treffen heißt dann auch immer ein Risiko einzugehen. Ne? Ich glaube, das ist das Wichtige, dann vielleicht nicht zu 100% kalkulierbares Risiko dann einzugehen, um eine Veränderung herbeizuführen.
Sieht man jetzt ja genauso, dass jetzt und viele andere unter Druck kommen, einfach sich dem Druck ausgeliefert, jetzt verändern, aber halt eben, ihr also wart schon nochmal deutlich früher ja mit euren 11, 10 Jahren zuvor eben diese Entscheidung zu gehen.
Genau, und irgendwann bist du halt mit so einer Entscheidung zu spät. Ja. Ich hatte ja ganz viele Chefs, die mich mit vielen Aussagen immer geprägt haben und einer, er sagte mir immer, lieber mit der Dorfkirche zum richtigen Zeitpunkt als mit der Kathedrale dann 3 Jahre zu spät. So, und das heißt dann einfach anfangen dann auch.
Jetzt würde ich gerne noch auf ein Produkt blicken, was ja auch in gewisser Weise eine Ikone ist, der Schinkenspicker. Den habt ihr ja seit 2024 nur noch vegan im Angebot. Das war ja schon so ein Klassiker oder ist ein Klassiker, den die meisten kennen und direkt mit euch in Verbindung bringen. Da habt ihr euch jetzt ja nicht für den versöhnenden Weg entschieden, sondern wirklich für eine Seite entschieden, könnte man sagen. Was waren die Überlegungen dahinter?
Die Überlegungen hinter dem Schinkenspicker waren, das erste Produkt, was wir 2014 auf den Markt gebracht haben, damals noch in vegetarisch und hatten dann viele, viele Jahre vegetarisch das Produkt im Sortiment und haben dann langsam angefangen, Stück für Stück oder SKU für SKU von vegetarisch auf vegan umzumünzen und haben gesehen, der Konsument begleitet das. Die Produkte wurden besser. Am Anfang gab es ja kein Buch, das man jetzt irgendwie aus dem Regal gezogen hat, wo drin stand, wie man eine vegane Wurst macht. Das heißt, das war ein sehr iterativer Prozess und wir alle, inklusive unserer Lieferanten, auch der Landwirte, die die Rohstoffe herstellen und die Verarbeiter, die die Rohstoffe verarbeiten und verfügbar machen für uns. Wir haben alle ganz viel dazugelernt und der Konsument ist in den Weg mitgegangen. Und ich glaube, mittlerweile sind wir auf diesem Artikel so gut unterwegs, was die Produktperformance betrifft. Und da spreche ich als Produktmensch natürlich von Geschmack, Textur und auch Optik und eigentlich alle sensorischen Komponenten, dass ich heute sage, braucht den eigentlich gar nicht mehr, sondern ich fühle mich super gut mit einem Portfolio, in dem nur ein veganer Schinkenspicker drin ist.
Gleichzeitig hatten wir zu dem Zeitpunkt eben auch die Herausforderung, dann kommt man irgendwann an Entscheiden heißt Verzichten, Produktionskapazitäten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt oder in 2023 Hauchschnitt gelauncht, erfolgreichstes Neuprodukt in dem Jahr, ganz viele tolle Auszeichnungen bekommen, sensationelles Produkt und brauchten da auch zusätzliche Kapazitäten, um den dann auch hochzufahren und mehr zu produzieren. Und dann haben wir uns entschieden, aus der Produktqualität von veganen Schinkenspicker heraus zu sagen, da trauen wir uns zu, dann auch auf die Fleischvariante zu verzichten, um Wachstum in Veggie dann auch zu ermöglichen, namentlich im Hauchschnitt.
Ohne, dass es viel Gegenwind gab und Kritik.
Es gab sehr viel Zuspruch.
Ja.
Es gab aber auch wirklich Kritik, aber auch so, wie es ja gerade in Social Media ist, ja. Ich würde mal sagen, unter der Gürtellinie und sehr, sehr laut.
Die muss man dann aushalten.
Ja, die muss man aushalten, definitiv. Wir haben da eine Entscheidung getroffen, hinter der wir stehen. Leider gehört das ja mittlerweile dazu, solche Shitstorms dann zu haben. Aber wir haben auch sehr viel mehr positiven Zuspruch dafür bekommen.
Das wäre eh auch meine Überlegung gewesen, ob dieser Wandel und diese Transformation, die 2014 eingegangen wurde, heute nicht auf viel, viel mehr Gegenwind stoßen würde, als es eben damals der Fall war. Einfach weil alles mehr diskutiert wird, viel kritischer diskutiert wird und die Gräben viel größer sind.
Umso wichtiger ist das in der Kommunikation nicht noch zu befeuern, sondern da das tatsächlich das verbindende Element zu sein, weil das gehört nun mal zusammen. Ich kritisiere ja auch nicht die Entscheidung, wenn jemand am Abendbrot statt einer Scheibe Wurst sich ein Marmeladenbrot macht.
Ja.
Ja, also das darf alles koexistieren nebeneinander. Und auch aus wissenschaftlicher Sicht, je diverser und je breiter wir uns ernähren, umso besser ist es eigentlich.
Das war's für heute. Rügenwalder Mühle war ursprünglich auf Wurstwaren spezialisiert. Inzwischen macht das Unternehmen mehr Umsatz mit veganem und vegetarischem Fleischersatz als mit Produkten, die Fleisch enthalten. Wie ist eine solche Transformation umzusetzen? Was bedeutet solch ein Wandel für die Markenpositionierung? Stellt die sogenannte versöhnte Produktwelt einen zentralen Erfolgsfaktor dar? Wie muss die Marketingkommunikation für vegane Produkte gestaltet werden? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Patrick, Steffen und Hanna, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheit mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Der St. Galler Marke.